Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Haben Sie schon mal Ihren Autoschlüssel im Kühlschrank gefunden? Oder sich plötzlich nicht mehr an den Namen Ihres Nachbarn erinnert? Kleine Gedächtnislücken gehören zum Alltag. Oft sind Stress und Ablenkung die Ursache. Doch wann steckt mehr dahinter? Wann sind solche Aussetzer ein Warnsignal für eine beginnende Demenz? Wie können wir es schaffen, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter fit bleibt? Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Barbara Plack, Wissenschaftlerin und Autorin des Buches Smart bis zum Sarg. Mein Name ist Johanna Wolfsberger, ich bin Medizinjournalistin bei Springer Nature. Hallo Frau Dr. Plack, willkommen beim Hörgang. Sie haben soeben ein Buch zum Thema Hirngesundheit und Demenzprävention veröffentlicht. Wieso war es Ihnen ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich habe mein Forschungsdoktorat am Uniklinikum in München gemacht und dort in der Gedächtnissprechstunde gearbeitet. Da haben wir Leute diagnostiziert, also in deren Köpfen reingeschaut und geguckt, ob eine Demenz vorliegt oder nicht. Und wenn eine Demenzdiagnose zustande kam, dann war eine der ersten Fragen der Personen, vor allem Angehörigen, immer auch, was, wenn es mich auch trifft? Und kann ich irgendetwas dagegen tun? Und ich habe damals schon als Studentin begonnen, Untersuchungen und Studien zusammenzutragen. Und ja, alle diese Evidenzen sind jetzt in dieses Buch geflossen.
Sie haben es bereits erwähnt, viele Menschen fürchten sich vor einer schleichend beginnenden Demenz. Ab wann sind denn Vergesslichkeit und Konzentrationsprobleme wirklich besorgniserregend?
Ja, Sie haben es schon gesagt, im Vorfeld, unsere Gedächtnisleistung, die ist immer auch tagesverfassungsabhängig. Ob ich gut geschlafen habe, ob ich gerade gestresst bin, ob ich traurig bin, ob ich mich ausreichend bewege, ob ich mich gut ernähre. Das alles spielt eine Rolle, wie es mir an diesem Tag geht, mit meinem Gedächtnis. Es ist also an sich erstmal völlig normal, wenn ich den Autoschlüssel nicht gleich finde, wenn ich meinen Namen nicht weiß, wenn ich mal eine kleine Wortfindungsstörung habe. Das ist nicht besorgniserregend. Wenn aber die Probleme über lange Zeit anhalten und vor allem, wenn ich Dinge plötzlich nicht mehr kann, die ich eigentlich immer konnte, dann muss man sich natürlich schon um eine Abklärung bemühen.
Was sind denn eigentlich die wichtigsten Risikofaktoren für eine Demenzerkrankung?
Also der Hauptrisikofaktor ist natürlich das Alter. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko. Aber daneben sind auch unbehandelte Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, aber auch eine Depression. Und auch Bewegungsmangel, Rauchen, ungesunde Ernährung, soziale Isolation, geringe mentale Aktivität, aber auch Hörverlust und zum Beispiel Kopfverletzungen, Risikofaktoren, die inzwischen auch sehr gut beschrieben und wirklich auch einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil daran haben, dass es effektiv dann zum Ausbruch einer Demenz kommt. Also allein die genetische Prädisposition, die reicht nicht in den meisten Fällen. Also es gibt nur sehr wenig autosomal dominante Erkrankungsformen im Demenzbereich. Die meisten sind tatsächlich eine Mischung zwischen genetischer Prädisposition und eben diesen Lebensstilfaktoren, die ich gerade genannt habe. Nochmal kurz, diese Erkrankungen, die Vorerkrankungen sind natürlich nur dann ein Problem, wenn sie unbehandelt bleiben.
Okay, das sind aber gute Nachrichten. Das heißt, wir können grundsätzlich etwas dafür tun, dass es nicht unbedingt zu einer Demenzerkrankung kommt. Wie wichtig ist denn da geistige Aktivität zur Prävention? Reicht es, Kreuzworträtsel zu lösen oder gibt es bessere Strategien, um das Gehirn zu fordern?
Also wie Sie gerade gesagt haben, es ist wirklich so, dass wir inzwischen ganz, ganz viele gute Nachrichten aus der Demenzforschung haben. Zum Teil war ich selber überrascht als Wissenschaftlerin, die sich damit jetzt auch schon lange beschäftigt, wie viel gute Evidenz und auch wirklich stabile Langzeitstudien wir inzwischen haben, die absolut Hoffnung geben. Um auf Ihre Frage einzugehen, im Gehirn gilt use it or lose it. Benutze es oder verliere es. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das Gehirn immer aktiv halten. Das muss jetzt aber nicht Kreuzworträtsel lösen sein. Das kann im Prinzip jede andere Tätigkeit auch sein. Also auch stricken oder häkeln oder einen neuen Sport lernen. Neue Aufgaben, die fordern immer mehr als reines Abrufen. Da müssen immer neue synaptische Verbindungen entstehen. Und das ist das, was wir wollen und was wir auch brauchen im Gehirn. Also Abwechslung tut sehr gut, verschiedene Aufgaben tun gut, immer sowohl soziale als auch körperliche Komponenten beachten tut gut. Also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, jetzt Kreuzworträtsel alleine oder auch ein Gedächtnistraining alleine, das wird es nicht bringen, Wichtig ist, dass es ein ganz buntes, geistiges Fitnessprogramm gibt für unser Hirn, also dass wir das tun, was wir gerne machen und auch auf Abwechslung achten.
Oft wird gesagt, was gut fürs Herz ist, ist auch gut für den Kopf. Welche Rolle spielen denn Bewegung, Ernährung und Schlaf für unser Gedächtnis?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt auf das erstgenannte Bewegung ganz kurz eingehen kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, was gut fürs Herz ist, ist auch gut für den Kopf. Wir sagen auch, be smart, exercise your heart. Also wer schlau sein will, muss auch sein Herz trainieren. Das liegt daran, dass die allerwenigsten Erkrankungen, also Demenzerkrankungen oder vor allem Alzheimer-Erkrankungen, reine Ablagerungserkrankungen sind. Also gerade bei der Alzheimer haben wir in den meisten Fällen nicht immer nur diese bekannten Ablagerungen, also die Amyloid-Beta-Plaques und die Taufibrillen. In den allermeisten Fällen handelt es sich um eine gemischte Demenz. Das heißt, es ist auch eine vaskuläre Komponente dabei. Gefäße sind betroffen. Die gute Nachricht dabei ist, dass wir auf unsere Gefäße positiv einwirken können. Ebenso wie auf die Gefäße natürlich, die unterm Kopf sind, also im Rest vom Körper. Oft betrachten die Menschen den Kopf so ein bisschen separat vom Rest des Körpers. Und das hängt aber natürlich alles zusammen. Also wenn ich mich bewege, um das nochmal herzunehmen, dann wird mehr Sauerstoff in unser Oberstübchen gepumpt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Es werden aber auch Wachstumsfaktoren für die Neuroplastizität ausgeschüttet. Die Durchblutung ist besser. Das alles ist neuroprotektiv. Es wird übrigens auch Stickstoffmonoxid produziert. Das ist auch sehr, sehr gut für die Neuroplastizität. Das hat man in sehr vielen Tierstudien schon gesehen. Wenn man beispielsweise Ratten 4 Wochen lang täglich auf einem Laufband laufen lässt, dann wird in deren Hirn mehr Stickstoffmonoxid produziert und dann können sie sich räumlich besser orientieren und im Labyrinth zurechtfinden als ihre Kollegen, die nicht aufs Laufband geschickt wurden. Es gibt da schon wirklich sehr viel Evidenz. Bewegung verändert auf zellulärer Ebene sehr viel Positives für uns und deswegen brauchen wir eben nicht nur die geistige Aktivität, sondern auch die körperliche für unser Gehirn. Jetzt haben Sie noch Ernährung und Schlaf genannt. Bei Ernährung ist es so, dass es gibt 2 Dinge, die einerseits unseren Bauch und unser Gehirn unterscheiden und eine Sache, die sie beide gemeinsam haben. Beide gemeinsam haben sie die Nervenzellen, denn tatsächlich sind nicht nur im Kopf die Nervenzellen, sondern auch in unserem Bauch, das sogenannte enterische Nervensystem. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, was es nur im Bauch gibt und was es nicht auf keinen Fall im Gehirn geben darf. Und zwar wimmelt es im Bauch von Bakterien, von Pilzen, von Mikroben und eben all diese Mikroorganismen, dieses Getümmel an Mikroorganismen in unserem Bauch, das nennt man Mikrobiom. Diese beiden Sachen wurden jetzt schon ganz, ganz lange diskutiert, ob die eben im Zusammenhang stehen, also ob der Bauch auch dazu beiträgt, dass es im Kopf zu Erkrankungen kommt. Das ist aktuell noch immer ein ganz heißes Eisen in der Forschung. Also da versucht man gerade herauszufinden, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Man hat schon einige spannende Studien gemacht. Zum Beispiel hat man vergesslichen Mäusen mit probiotischen Präparaten gefüttert und dann auch festgestellt, dass sich damit logischerweise erstens die Zusammensetzung der Darmbakterien verändert hat, aber auch die Gehirnfunktion verbessert hat. Und dann hat man, diese Studien sind ja inzwischen auch schon bekannt, beispielsweise den Stuhl von Menschen mit Depressionen untersucht und festgestellt, der ist anders in der Zusammensetzung als von Menschen ohne Depression. Analog hat man das auch für Menschen mit Demenz gemacht und auch da Unterschiede gesehen. Aber da ist man noch in den Kinderschuhen in der Forschung und da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch sehr, sehr viel Neues herausfinden.
Ich würde da nur kurz gerne nachfragen, gibt es denn bestimmte Ernährungsformen, die das Demenzrisiko senken könnten? Gibt es da schon Forschung dazu? Zum Beispiel mediterrane Ernährung, sagt man immer, ist besonders gesund.
Ja, das ist die gute Nachricht. Wenn wir auch jetzt sicherlich noch viel in nächster Zeit herausfinden werden müssen, können wir inzwischen schon sagen, welches Ernährungsmodell besonders gut ist. Das ist eben diese mediterrane Diät, die Sie schon genannt haben, dieses Modell, das vor allem dort in diesen blauen Zonen auch verwendet wird. Also man ist schon vor längerer Zeit mal auf die Idee gekommen, zu gucken, in welchen Weltregionen besonders viel 100-Jährige herumspringen, die auch fit sind im Kopf, und hat dann eben diese blauen Zonen identifiziert und sich angeguckt, was die Leute da vor allem essen. Jetzt nicht nur im Mittelmeerraum befinden sich diese Zonen, aber vor allem dort. Und diese Ernährung ist besonders gesund. Das alles wurde noch ein bisschen verprofessionalisiert, erst 2015, von einer Wissenschaftlerin, das war Dr. Martha Claire Morris. Und sie hat ein Ernährungsmodell entwickelt, das wirklich dezidiert dazu da ist, um neurodegenerative Erkrankungen aufzuhalten oder eben zu verzögern. Und die haben dann 4,5 Jahre lang das Essverhalten und die Intelligenz, also immer mit Tests, von 960 Personen untersucht und herausgefunden, dass Menschen, die sich strikt nach diesem Ernährungsmodell ernährten, einen deutlich langsameren kognitiven Abbau erlebten. Und im Vergleich zu denen, die die Diät nicht befolgten, hat das mit einem geistigen Altersunterschied von ungefähr 7,5 Jahren zu Buche geschlagen. Also man kann sagen, diese Leute waren 7,5 Jahre smarter, fitter, cleverer als die Leute, die nicht auf die Ernährung achten.
Okay, das ist schon ein erheblicher Unterschied.
Das ist ein erheblicher Unterschied und es zeigt auch auf, dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um positiv auf das Gehirn einzuwirken, denn in der Studie wurde auch aufgezeigt, selbst wenn man das jetzt nicht 100% super, super genau befolgt, schon allein, wenn man ein bisschen was davon schafft und sich annähernd gesund ernährt, dann hat das eine positive Auswirkung.
Kommen wir noch kurz zum Thema Schlaf. Man hört ja immer wieder, man sollte nicht zu kurz schlafen. Da hat dann das Gehirn nicht genug Zeit, um sich zu regenerieren. Allerdings kann man scheinbar auch zu viel schlafen. Wie wirkt sich das denn auf das Gehirn aus?
Also zunächst, Schlafmangel ist natürlich ein ganz großes Problem, weil die Gedächtniskonsolidierung, also die Verarbeitung, das Schieben von den Informationen ins Langzeitgedächtnis ganz, ganz viel im Schlaf passiert. Und wenn wir nicht schlafen, dann kann das einfach nicht stattfinden, diese Konsolidierung, oder nur in einem sehr geringen Grad. Deswegen brauchen wir den Schlaf. Schlaf ist also existenziell für unsere Gedächtnisfunktion. Und der Schlafforscher Matthew Walker, der hat mal die Verblödung unter Anführungszeichen durch Schlafentzug auf 40% beziffert. Also es heißt, dass wir 40% dümmer sind, schlechter arbeiten, schlechter Probleme lösen können, schlechtere Denkreaktionen und so weiter haben, wenn wir nicht ausreichend schlafen. Es gibt inzwischen auch schon Studien, wo man den Liquor, das Hirnwasser von Personen untersucht hat, nachdem sie nicht geschlafen haben eine Nacht und festgestellt hat, dass dort einfach mehr Ablagerungen, diese Amyloid-Beta-Plaques zu finden sind, allein schon nach einer Nacht. Das heißt, der Schlaf scheint auch eine reinigende Funktion zu haben, die wirklich existenziell ist. Also Schlafmangel ist tatsächlich kein Luxusproblem, das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu lösen. Auf der anderen Seite haben Sie gerade gesagt, zu viel soll man jetzt auch wieder nicht schlafen. Das ist jetzt auch in neueren Studien immer wieder herausgekommen. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben längeres Schlafen an sich schon ein Zeichen für andere Gesundheitsprobleme sein könnte. Also für Depressionen oder Stoffwechselstörungen zum Beispiel, die sich ebenfalls auf die Gehirngesundheit auswirken. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dadurch zu weniger Aktivität kommen, weil wer viel Zeit im Bett verbringt, hat meist weniger körperliche Bewegung und soziale Interaktion. Und natürlich geht es auch um die Schlafqualität, weil länger schlafen nicht automatisch bedeutet, dass man besser schläft. Und wenn man schlecht schläft durch häufige Unterbrechungen, dann natürlich ist es halt so, dass der Körper trotzdem nicht fit ist. Aber insgesamt kann man sagen, das größte Problem scheint tatsächlich der Schlafentzug zu sein, also der Schlafmangel. Viele, viele Leute leiden darunter und das ist wirklich etwas, wenn man auf sein Gehirn schauen möchte, dann muss man versuchen, da eine Lösung zu finden.
Ein weiteres Thema, das vielleicht viele beschäftigt oder wo viele nicht genau sicher sind, wie sie sich richtig verhalten sollten, ist das Thema Alkohol. Ein Gläschen am Abend zum Essen oder vor dem Fernseher, wenn man an die Hirngesundheit denkt. Ist das okay oder ist das schon zu viel?
So, da gibt's leider, muss ich sagen, eine ganz einfache Antwort und die ist, das ist eigentlich schon zu viel. Und die Verwirrung der Leute ist aber sehr verständlich und die führt auch daher, dass in den letzten Jahren eigentlich ganz häufig gesagt wurde, ja, ein Gläschen Wein ist nicht schlecht, ist sogar gut, hat einen protektiven Effekt. Es ist die Wissenschaft selbst, die diese Information in die Welt gesetzt hat. Inzwischen muss man aber sagen, ist das eigentlich widerlegt und eigentlich auch schon während ich am Buch gearbeitet habe, hat die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ihre Empfehlung geändert letztes Jahr und auch nochmal klar gemacht, dass die Empfehlung jetzt dahin geht, dass 0% Alkohol gesund ist. Also de facto kann man nicht sagen, dass es einen völlig risikofreien Alkoholkonsum gibt. Den gibt es nicht. Also wir wissen einfach nicht, wie kleinere Mengen langfristig auf das Gehirn wirken, aber potenziell können auch kleinere Mengen eine langfristige Auswirkung haben. Und deswegen kann man sagen, naja, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Man muss aber auch hinzufügen, in meinem Buch wird auch das Kapitel Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Ehrenamt, soziale Interaktion beschrieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt, wenn man ansonsten sehr isoliert ist und am Wochenende mal Freunde trifft und da ein Gläschen trinkt, dann muss man abwägen, ob nicht das vielleicht einfach wieder aufwiegt, die Gesellschaft und das Zusammensein, das auch wiederum positiv auf die Gehirngesundheit wirkt. Aber insgesamt muss man leider sehr spaßbefreit sagen, was Alkohol angeht, können wir kein grünes Licht geben und sagen, auf jeden Fall gesund.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir Gewohnheitstierchen sind. Das kennt wahrscheinlich jeder. In der Regel fallen uns Veränderungen nicht so leicht. Warum ist das so? Und wie können wir unser inneres Tierchen, wie Sie es nennen, richtig dressieren?
Ja, unser Gehirn ist ja sehr effizient. Und weil es sehr effizient ist, verwandelt es möglichst viele Verhaltensweisen in Routinen, einfach um Energie zu sparen. Also beim Radfahren oder beim Autofahren, da müssen wir ja nicht mehr dran denken, was wir tun. Es ist also darauf programmiert, aus Tätigkeiten Gewohnheiten zu machen. Und dann greift es auch lieber auf diese Gewohnheiten zurück, als eben neue Tätigkeiten, neue Gewohnheiten auszubilden. Und das nennen wir Verhaltensträgheit. Das macht es jetzt natürlich schwierig, neue Dinge zu lernen und sie so zu integrieren, dass sie eine Gewohnheit werden. Aber man kann natürlich aus dieser Not auch eine Tugend machen, weil man muss dann eigentlich nur sozusagen so lange durchbeißen, bis eine neue Gewohnheit einprogrammiert ist und dann läuft sie tatsächlich auch viel einfacher. Also wir müssen uns zu Beginn zwar zum Joggen noch zwingen, aber irgendwann wird es wirklich einfacher. Im Durchschnitt sind es 66 Tage, bis eine neue Tätigkeit zur Gewohnheit wird. In einer Studie wurde das aufgezeigt, allerdings muss man auch sagen, dass die Spanne von 18 bis 245 Tagen reichte. Das heißt, es ist schon ein bisschen individuell auch. Wichtig ist, dass man sich etwas Machbares aussucht, also etwas, was man schafft, nicht mit einem Marathon startet. Vielleicht ist es erstmal nur ein Spaziergang, dass man es in den Alltag integrieren kann und immer wieder zu bestimmten Zeiten am selben Ort macht. Denn in der Wiederholung liegt Kraft und nur dadurch wird eine Tätigkeit zur Gewohnheit. Das muss ich aber dazu gleich sagen, im gleichen Atemzug, um das alles noch komplexer zu machen. Der innere Schweinehund, der hat leider nicht nur ein Gewohnheitstierchen als Haustierchen, sondern auch ein Gegenwartstierchen, ein Gewinnertierchen. Und ein Spaßvogel. Die beschreibe ich auch noch in meinem Buch und die machen es eben noch ein bisschen schwieriger, dass wir eben dann am 1. Jänner zwar sagen, ja, dieses Jahr ist das Jahr, wo ich richtig viel Bewegung und gesunde Ernährung machen will und wir dann Mitte Jänner schon wieder sagen. Und, es gibt aber auch ein paar Tipps und Tricks, wie man das Gegenwartstierchen und das Gewinnertierchen und den Spaßvogel dressieren kann. Machbar ist es auf jeden Fall.
Super, das klingt gut. Das heißt, wir können, auch wenn es uns schwerfällt, über eine gewisse Zeit es dann doch schaffen, positive Veränderungen in unser Leben zu bringen.
Auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich noch ganz kurz was dazu sagen darf, das Schwierige ist ein Phänomen, das wir zeitliche Diskontierung nennen in unserem Gehirn, weil unser Gehirn nämlich sofortigen kleinen Belohnungen immer den Vorrang gibt, und eben nicht größeren, verzögerten Belohnungen. Sprich, jetzt gleich mit Schokolade mich auf die Couch flätzen, das hat jetzt erstmal für das Gehirn, macht mehr Sinn, weil es eben diese kurzfristige Belohnung bevorzugt, anstatt eben eine Runde um den Block zu laufen, damit ich vielleicht in 20 Jahren immer noch fit bin. Aber auch das kann man, diese zeitliche Diskontierung, die kriegt man schon in den Griff.
Kommen wir nochmal kurz zu unserem Gedächtnis und wie man dieses trainieren kann. Denn jeder kennt das, wir hören oder lesen was, vielleicht auch Themen, die uns wirklich sehr interessieren und trotzdem geht die Information gefühlt bei einem Ohr rein und beim anderen gleich wieder raus. Wie können wir unser Gedächtnis so trainieren, dass wir uns Informationen besser merken?
Ja, unser Gedächtnis ist so ein bisschen wie der Berghain in Berlin, also die Disco, wo nicht jeder reinkommt. Es kommt auch in unsere, oder der Club eigentlich, es kommt auch in unser Gehirn, in unser Gedächtnis nicht jede Information rein. Dafür sorgt unter anderem der Thalamus, das ist so der Türsteher, der macht dann eine ganz klare Door Selection und sagt, nee, ist irrelevant, ist unwichtig, das lassen wir jetzt nicht durch, Speicherplatz brauchen wir für wichtige Dinge. Das ist erstmal schon der Hauptgrund, warum einfach ganz, ganz viele Informationen es nicht in unser Gedächtnis schaffen und das ist auch überlebensnotwendig. Also wenn ich jetzt auf meinem Weg hierher, habe ich sehr viele Autos gesehen, unterschiedlicher Farbe, mit unterschiedlichen Kennzeichen. Das habe ich mir aber trotzdem nicht alles gemerkt, weil es irrelevant ist. Also das brauchen wir schon auch, dieses Vergessen. Natürlich ist es dann ärgerlich, wenn wir uns etwas merken wollen und es nicht können. Und die Gründe dafür können auch schlicht darin liegen, dass es eben es kommt nicht zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Information oder es liegt eine Überinformation vor oder eine mangelnde Wiederholung. Darauf aufbauend kann man jetzt ganz pauschal sagen, es hilft dann halt dagegen zu arbeiten. Also zum Beispiel mit aktiver Verarbeitung, indem man sich beispielsweise Notizen macht, das Gehörte mit anderen bespricht, nochmal diskutiert, vielleicht in eigenen Worten zusammenfasst oder wiedergibt. Man soll auch wirklich Gedächtnishilfen nutzen. Also Eselsbrücken bauen ist nicht dumm, sondern sehr, sehr schlau. Und es hilft, das assoziative Talent unseres Gedächtnisses zu nutzen, Mindmaps zu machen, sich irgendwas aufzuschreiben auf ein Post-it. Manche Menschen haben das so ein bisschen ein Hemmnis und denken sich, nee, das müsste ich mir so merken. Aber in einer so hochkomplexen Welt, in der wir wirklich so viele Dinge erledigen, jeden Tag, gehört das einfach dazu und ist wirklich völlig normal. Es hilft auch, Störquellen zu reduzieren, also das Handy weglegen oder wenn es sehr laut ist, natürlich diese äußeren Einflüsse zu reduzieren. Und was immer wieder ganz klar hilft, das wissen wir ja schon aus der Schule, selbst wenn die Information super langweilig ist und wir unser Seepferdchen und unser Taler muss erstmal nicht überreden können, das reinzuschieben, weil sie vielleicht sagen, ach nee, die Glocke ist jetzt als Gedicht eher unspannend, will ich mir nicht merken, dann schaffen wir es, mit der reinen Wiederholung die Information reinzubringen. Also Wiederholungen sind natürlich immer sehr hilfreich. Was außerdem hilft, ist, wenn man Informationen mit persönlichen Erfahrungen und Emotionen verknüpft, weil dann wird die Erinnerung einfach stabiler. Das heißt, die Nervenzellverbindungen, die werden einfach stärker und dann kann ich es auch verlässlicher abrufen.
Ihr Buch Smart bis zum Sarg ist sehr humorvoll geschrieben. Auf dem Cover steht auch, Witziges wird besser erinnert. Wieso?
Ja, das liegt daran, dass alles, was eine emotionale Qualität hat, einfach besser erinnert wird. Das kennt man ja, den großen Liebeskummer, die schönen Tage im Leben, die kann man besser erinnern als solche, in denen man emotional jetzt nicht wahnsinnig viel mitgelebt hat. Das heißt, unser Gehirn reagiert auf Emotionen und es reagiert auch auf humorvolle Inhalte mit einer stärkeren emotionalen Aktivierung. Das hat unter anderem mit Amygdala zu tun. Die kann man so ein bisschen wie eine emotionale Verstärkerin verstehen. Und die sorgt dann so quasi dafür, dass die Information, die wir gerade bekommen, mit einer höheren Priorität gekennzeichnet wird im Gehirn und dann ins Langzeitgedächtnis wandert. Und das war mir sehr wichtig, weil wir kennen ja alle schon einige dieser Themen aus dem Biologieunterricht und viele haben da wirklich nicht viel davon mitgenommen, weil es sehr sachlich, sehr langweilig war. Und ich habe das auch schon in meiner Erfahrung im Patientenkontakt immer wieder erlebt. Wenn es witzig ist, wenn es humorvoll ist, dann bleibt es einfacher und es gibt auch natürlich dem Thema eine gewisse Leichtigkeit und das hilft absolut, sich das zu merken und es dann auch umsetzen zu können im Alltag.
Jetzt haben wir von Ihnen schon ein paar Tipps bekommen, wie man sein Gedächtnis verbessert, unter anderem Sport, Bewegung und soziale Kontakte. Gibt es denn ein bestimmtes Alter, ab dem man besonders auf seine Hirnleistung achten sollte? Oder muss Prävention schon in jungen Jahren begonnen werden, um langfristig einen Effekt zu haben?
Also Prävention muss auf jeden Fall schon im jungen Alter beginnen. Aber positiv ausgedrückt muss man auch sagen, es ist allerdings auch nie zu spät für Prävention. Selbst wenn man schon Vorerkrankungen hat, wenn man schon älter ist, die positiven Effekte, die finden auch dann noch statt. Aber wenn man sich das Gehirn jetzt anschaut, dann muss man klar sagen, schon mit Mitte 20 nimmt zum Teil die Reaktionsgeschwindigkeit ab. Dafür nehmen andere intelligente Komponenten unseres Gehirns zu. Also ich werde dann schneller ein Problem lösen, im Konflikt lösen und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass ich effektiv eigentlich bereits den Schülerinnen und Schülern mitgeben sollte in jungen Jahren, wie das Gedächtnis funktioniert und was man tun kann, um möglichst lange gesund zu bleiben im Gehirn. Das heißt, für Prävention ist es nie zu früh und es ist auch nie zu spät für Prävention.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn es um die Gedächtnisleistung im höheren Alter geht?
Also das Gehirn ist natürlich an sich sehr individuell. Es gibt Unterschiede in der Inzidenzrate von Demenzerkrankungen beispielsweise. Also zum Teil sind Frauen mehr betroffen als Männer, was aber auch daran liegen kann, dass Frauen zum Teil eine höhere Lebenserwartung haben. An sich kann man sagen, und auch das bespreche ich im Buch, es gibt natürlich immer auch gendermedizinische Unterschiede bei jeder Pathologie, bei jeder Erkrankung und auch bei jeder Prävention. Das liegt in erster Linie daran, weil sich Menschenleben auch häufig unterscheiden, je nachdem, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Wenn wir jetzt gerade noch mal ganz schnell zum Thema Schlaf zurückgehen, wie gesehen haben, ist das ja existenziell. Vor allem Frauen übernehmen aber gerade nach Geburt der Kinder die Nachtschichten und sind dadurch über längere Zeit meistens massiven Schlafmangel ausgesetzt. Und das wirkt sich natürlich vor allem auf diese Frauen aus. Also Stilldemenz, wie es genannt wird, ist tatsächlich ein Phänomen und dabei handelt es sich vor allem um eine Schlafentzugdemenz. Und dadurch ist beispielsweise das Geschlecht der Frauen in der Regel in dieser Zeit häufiger betroffen von Gedächtnisproblematiken als die Männer, die halt in der Regel dann besser schlafen können und am Tag dann ins Büro gehen. Es gibt schon Unterschiede, wenn es um Gedächtnis, Gedächtnisleistungen und Prävention geht. Und das ist natürlich auch sehr wichtig zu beachten.
Dann noch eine letzte Frage zur Demenz. Menschen, die an einer Demenz leiden, vergessen am Anfang vielleicht Kleinigkeiten im Alltag. Allerdings im fortgeschrittenen Stadium werden dann teilweise auch nahestehende Personen nicht mehr erkannt. An die Kindheit können sich viele jedoch bis zum Schluss erinnern. Woran liegt das?
Ja, das liegt an unseren beiden Hirnarealen Neokortex und Hippocampi an den Seepferdchen. Wenn wir jetzt unseren Schädel aufklappen würden und direkt raufschauen würden auf das Gehirn, dann würden wir die Hirnrinde, den Neokortex sehen. Und das ist der Speicher, sozusagen das Archiv für die ganzen Fakten, das autobiografische Wissen, so mehr oder weniger der Speicherträger. Und wie gesagt, vorhin schon, die Hippocampi, die Seepferdchen, die sind dafür da, erstmal als Speicherträger zu fungieren, bis es dann ins Langzeitgedächtnis kommt. Also die schieben die Informationen ins Langzeitgedächtnis. Diese beiden Seepferdchen sind aber leider gerade bei Alzheimer-Demenzen die allerersten Hirnareale, die betroffen sind vom Gewebsschwund. Man sieht richtig, wie die zurückgehen. Und deswegen ist die Information, die es eben noch nicht auf den Neokortex geschafft hat und dort noch liegt, auch die erste, die dann betroffen ist vom Verlust. Das heißt, wir verlieren dann zuerst das, was in den Seepferdchen ist, weil die zuerst von der Erkrankung betroffen sind. Und das, was es bereits auf den Neokortex geschafft hat, die sind einfach besser, stabiler dort verfestigt und bleiben dann auch länger erhalten.
Abschließend noch, was ist denn Ihr wichtigster Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, um das Gehirn möglichst lange gesund zu halten?
Ja, das ist eine Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. Und es gibt leider nicht den einen Tipp, der für alle gilt, weil es eben sehr individuell ist, wie wir leben. Und dann ist auch sehr individuell, welche Baustelle wir gerade haben. Der eine schläft vielleicht schlecht, macht aber viel Sport. Der andere macht nicht viel Sport, ernährt sich dafür gesund. Der andere hat super viel Stress bei der Arbeit und ist durch die Scheidung sehr, sehr belastet. Aber immerhin hat er gute Sozialkontakte. Also jeder von uns und jede von uns ist anderen Herausforderungen ausgesetzt und je nachdem wird dann ein anderes Kapitel im Buch, ein anderes Thema für diese Person wichtig sein. Pauschal kann man aber sagen, dass nichts von diesen ganzen Kapiteln wichtiger oder unwichtiger ist. Man kann sagen, alle sind sehr, sehr wichtig und wenn man schon ein bisschen was umsetzen kann, dann hat man schon sehr, sehr viel Großes erreicht fürs Gehirn.
Frau Dr. Plack, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, sage ich.
Wenn Sie mehr über das Thema Demenzprävention und Hirngesundheit erfahren wollen, dann lesen Sie doch rein in das Buch Smart bis zum Sarg von Dr. Barbara Plack. Wie wir heute erfahren haben, sollte Prävention so früh wie möglich begonnen werden. Allerdings ist es nie zu spät, sein Gedächtnis zu verbessern.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.